This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Herzlich willkommen, liebe Waldhof-Fans. Ihr seid wieder bei der Sendung, die nach einem Sixer noch nie zu Boden gegangen ist. Doppelpass on Air hier beim Bermuda-Funk. Und wir haben einen ganz besonderen Gast hier heute. Doch nicht. Okay. Es ist nämlich unser Trainer. Einen Moment, Jungs, übernehmt ihr mal ganz kurz.
Gerne. Wie an den technischen Problemen merkt, ist uns Christian per Telefon zugeschaltet. Und ja, wir versuchen ihn jetzt nochmal reinzuholen. Ich hoffe, das Problem hat nichts mit dem Sixer zu tun, den der Paul vor der Sendung getrunken hat. Wasser natürlich. Genau, zum ersten Mal Premierengast heute Christian Neidhardt. Er freut sich auch schon so wie wir. Ja, jetzt schauen wir nur mal, dass wir ihn mal reinkriegen.
Genau.
Das sieht gut aus.
Das hört sich gut an.
Das hört sich auch gut an. Dann sollten wir ihn gleich haben.
So, Christian,
Bist du noch da? Okay. Dann sag doch mal was. Hört man ihn schon?
Christian?
Ja? Nee, warte mal.
Eine noch Sekunde. Nicht.
Wir probieren es gerade nochmal. Okay.
Hallo?
Ich glaube, jetzt hört man dich. Alles klar, wunderbar. Also, perfekt. Unser Trainer Christian Neithardt. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist, dass es geklappt hat und dich den Fragen der Fans stellst. Herzlich willkommen hier beim Doppelpass.
Ja, sehr gerne. Hallo zusammen.
Hallo Christian, grüß dich. Wir sind froh, dass es mal endlich geklappt hat, dass du mal zu uns in die Sendung kommst. In dem Zusammenhang würde ich mich auch gerne mal ganz kurz bei unserem Pressesprecher Yannick bedanken, der das zum einen ermöglicht hat und ja, mit dem die Kommunikation immer sehr, sehr gut ist. Also Yannick, erstmal vielen Dank dafür. Nun zu dir, Christian. Ja, wir haben sehr viele Fragen. Fangen wir gleich mal direkt an. Du bist jetzt seit knapp 2 Monaten in Mannheim. Wie hast du dich bisher eingelebt hier? Und ja, hast du inzwischen eine eigene Wohnung gefunden? Wohnst du noch im Hotel? Bist du auf Suche? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also ich habe eine Wohnung jetzt in Mannheim gefunden, in Vorhenheim. Und ich habe mich relativ schnell und einfach auch eingelebt, muss ich sagen. Weil es ging wirklich von 0 auf 100 sofort rein und von daher ist es mir relativ einfach gefallen. Die Leute haben es mir sehr einfach gemacht. Ich wurde super aufgenommen im Verein, von der Mannschaft, von allen Beteiligten und das hat von Anfang an dann auch wirklich riesen Spaß direkt gemacht.
Okay, sehr schön.
Ja, dann Christian, du wohnst jetzt seit, oder wohnst du schon in Mannheim? Erstmal die Frage.
Ich bin komplett in Mannheim, also von daher ist der Wohnwechsel natürlich vollzogen und aus der Entfernung Osnabrück-Mannheim, das wirst du jetzt nicht irgendwie mal so nebenbei machen, also da musst du schon vor Ort sein.
Okay. Dann wollen wir dir mal fragen, gibt es eigentlich was dir irgendwie besonders an der Stadt auffällt oder gefällt? Hast du schon irgendwie was entdeckt, was so deins ist?
Ja, ich bin ja eher so aus dem Norden und war noch gar nicht so oft im Süden, außer man kennt mal so das ein oder andere Fußballstadion. Aber ja, eine wunderschöne Region, finde ich. Also Mannheim, die Stadt an sich, sehr schön. Es ist immer warm, es ist immer heiß.
Das ist brutal.
Das ist schon extrem, also wirklich 10 Grad wärmer wie in Osnabrücker Raum. Und ja, die Gegend ist einfach wunderschön. Ne? Ich habe jetzt zwei Ecken auch mal kennengelernt und war dann halt auch mal im Trainerteam mal unterwegs, abends zum Essen gehen. Hm. Und es gefällt uns wirklich sehr gut und eine sehr schöne Gegend.
Okay, gibt es schon einen Touri-Tipp sozusagen von dir oder ein Lieblingsrestaurant, was du so empfehlen kannst?
Das sind ja so bei uns der Toni, wo wir dann mal essen waren. Da habe ich, glaube ich, auch mein erstes Gespräch mit einem Verein mal gehabt, war dann das erste Mal da auch essen, habe dann auch meinen Vertrag da unterschrieben. Aber ich glaube, die Tipps, die könnt ihr mir besser geben, wie ich sie euch geben kann. Deswegen, so oft war ich jetzt auch noch nicht unterwegs.
Also das Adria ist ein Geheimtipp in Mannheim, das kann ich dir schon mal sagen. Genau, du hast mal gesagt, dass du eigentlich so aus einer Großstadt kommst, genau aus Osnabrück und gerne dort auch wieder leben würdest, also in einer Großstadt. Ist Mannheim groß genug für dich?
Eigentlich wohne ich Osnabrück so eher ländlich, am Lotterkreuz und das ist eigentlich keine Großstadt, das ist eher klein und gemütlich, das mag ich ganz gerne. Mannheim von der Größe ist schon was ganz anderes, das ist eine Riesenstadt, finde ich, im Vergleich zu dem, was ich kenne. Ich bin zwar gebürtiger Braunschweiger, bin aber auch mit 18 dann schon mit dem Fußball unterwegs gewesen und bin dann halt auch in der Weltgeschichte rumgekommen und habe eigentlich immer so in kleineren Städten gelebt und da fühlen wir uns auch immer ganz wohl gefühlt. So ist ja dann auch unser Lebensmittelpunkt irgendwann Osnabrück geworden. Kinder sind dann irgendwann mal zur Schule gekommen.
Ja.
Und von daher musst du ja auch als Trainer irgendwo einen Lebensmittelpunkt haben, weil du weißt ja auch meistens nicht, wie lange es geht und ob du so einen Umzug dann auch mal komplett vollziehen kannst. Ne? Mhm. Aktuell ist es so, dass die Kinder bei uns raus sind. Nico spielt selber in Rostock, ist Fußballer und meine Frau, die hat den Lebensmittelpunkt hier in Osnabrück, haben wir ja ganz normal behalten. Aber ich bin halt die ganze Woche über in Mannheim und meine Frau kommt dann halt auch immer Ende der Woche, weil sie auch noch arbeitet, dann auch nach Mannheim. Und von daher passt das schon ganz gut.
Okay. Das heißt sozusagen, also deine Frau sozusagen bleibt in Osnabrück Und du bist in, also du bleibst hier sozusagen und ihr trefft euch dann irgendwie am Wochenende oder sie kommt, na am Wochenende ist gut, oder sie kommt dann immer wieder hierher. War das eigentlich, wie ist es denn sozusagen so als, wie soll ich denn sagen, mit für die Kinder damals gewesen, wenn man irgendwie als Trainer oder als Fußballer ständig umzieht, ist es dann irgendwie, hast du es gemerkt, ist es schwierig irgendwie dann Kontakte aufzunehmen oder sich wo einzuleben oder wie habt ihr das so gemacht?
Also als Spieler war das überhaupt kein Problem. Wir sind als Familie, glaube ich, 7-mal umgezogen in meiner Fußballlaufzeit. Du findest eigentlich immer relativ schnell durch den Sport halt auch und durch den Fußball Kontakte. Das war wirklich überhaupt kein Problem. Aber Problem wird es dann erst irgendwann, wenn die Kinder in die Schule gehen und dann musst du natürlich gucken, dass du irgendwo auch sesshaft wirst. Ich hatte jetzt als Trainer in den letzten 10 Jahren das Glück, dass ich vor der Haustür arbeiten konnte. In den Stationen, wo ich war, das bin ich dann gefahren, das habe ich in Kauf genommen. Und ja, bei mir ist es halt so, dass meine Frau auch ganz normal am Arbeiten ist. Die arbeitet aber dann immer nur bis Donnerstag und kann dann das Wochenende dementsprechend ein langes Wochenende draus machen. Und das passt. Also wir sind seit über 30 Jahren verheiratet. Das ist ein eingespieltes Team. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen.
Okay.
Okay, dann die Frage, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen und wer hat dich in deiner Fußballlaufbahn so am meisten geprägt?
Ja, ich war, glaube ich, schon von klein auf war ich immer Fußballer gewesen, hatte immer diesen Wunsch, auch Fußballprofi zu werden. Bin schon relativ früh mit meinem Vater immer zur Eintracht gegangen. Das waren noch Erstliga-Zeiten in Braunschweig und so bin ich zum Fußball gekommen. Und mein Traum war es dann immer auch bei der Eintracht zu spielen. So habe ich das dann auch geschafft, dass ich als U19-Spieler mein erstes Zweitligaspiel für die Eintracht gemacht habe. Aber wie es dann meistens auch so ist, als Jugendspieler im eigenen Verein musst du dich dann irgendwann auch abkapseln. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann einen anderen Weg eingeschlagen. Bin über Berlin, Osnabrück, Oldenburg, ich war so in Flensburg, in Schleswig-Holstein noch oben, war in China noch, habe ich dann schon mehrere Stationen gehabt und bei mir war das jetzt aber immer so, dass ich eigentlich da gespielt habe, wo ich mich auch wohlgefühlt habe und das habe ich in meiner Fußballzeit hingekriegt, habe irgendwie roundabout, keine Ahnung, 70 Zweitligaspiele gemacht, 10 Tore geschossen. Das war so das Wichtigste meiner Karriere und danach habe ich dann auch unterklassig 3. Liga, 4. Liga gespielt und das hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht und das war für mich dann auch völlig in Ordnung.
Okay, welche Position hast du genau gespielt, weil du sagst 70 Einsätze, 10 Tore?
Das war immer offensiv, rechte Seite, ich war immer ein sehr schneller Spieler, hatte gute Flanken, hatte auch einen guten Torriecher, wie gesagt ein gutes Tempo und offensiv, rechte Seite.
Okay. Genau, du hast auch eben auch erwähnt, wir haben das auch vorher ein bisschen recherchiert, du warst 3 Monate in China auch fußballerisch aktiv. Zum einen, wie kam es dazu und warum waren es nur 3 Monate?
Das Kuriose in meiner Karriere ist so, dass ich der erste Wessi war, der dann im Osten gespielt hat, nach der Wende.
Ah, das war nach der Wende?
Und der erste Europäer, der dann in China gespielt hat.
Ja.
Ich hatte einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben, aber ich habe es ja gerade schon mal betont gehabt, das muss mir Spaß machen und das Finanzielle war dann eigentlich zweitrangig und mir hat das einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil ich habe in einer 12,5 Millionen Stadt gelebt, du musstest nur fliegen zu den Spielen, beides Auswärtsspiel war über 3000 Kilometer.
Wow.
Und das war schon in China alles gewöhnungsbedürftig und irgendwann habe ich dann, ich fliege halt nicht so gerne und bin dann wirklich in meinem Flug in Turbulenzen gekommen und habe zu meinen, ich hatte mit 2 deutschen Spielern, war ich da, 3 deutsche Trainer und habe zu denen gesagt, wisst ihr was, wenn wir hier heile runterkommen, packe ich meine Klamotten und fahre nach Hause und so habe ich es gemacht und ich habe immer das durchgezogen, wie gesagt, wo ich auch hinterstehen konnte, wo ich Spaß drauf hatte. Und diese 3 Monate war schon extrem, also hat auch hat einen auch wieder ein bisschen geprägt und auch weitergebracht, aber ich glaube, für einen längeren Zeitpunkt wäre ich nicht der richtige Mann da gewesen.
Okay.
Dann fangen wir mal mit deiner Trainerzeit an. Wo hast du da angefangen und wo hat sich dann so deine Wege hin verschlagen?
Ja, ich glaube, ich habe gar nicht so diesen klassischen Weg gegangen, den viele andere Trainer gegangen sind. Ich habe nach meiner Fußballkarriere mal angefangen, eine D-Jugend zu trainieren. Habe relativ so dann auch gemerkt, okay, du musst ja auch für eine D-Jugend mal einen Kader zusammenstellen. Wie machst du das? Und da habe ich gemerkt und auch so Spaß dran gefunden, wie es funktioniert. Habe dann wirklich von der D-Jugend bis zur B-Jugend, A-Jugend alles trainiert.
Wo war das, Christian?
Ich habe angefangen bei Hansa Friseute, war ich 7 Jahre Trainer. Das war ein Verein, wo ich noch so als Spieler noch tätig war, Bezirksliga, Landesliga.
Wo ist das? Weil das sagt mir
Hansa Friseute ist im Kloppenburger Raum.
Ah, okay.
Das ist so 15, 20 Kilometer von Kloppenburg entfernt. Und am Kanal, also quasi am Küstenkanal ist das. Und ja, da habe ich gemerkt, dass es Spaß macht, dass es funktioniert und habe dann auch wirklich auch mit allen Mannschaften, die ich trainiert habe, bin ich dann auch irgendwie aufgestiegen. Das war dann auch immer sehr erfolgreich. Bin aber auch nach meiner Fußballkarriere ganz normal in den Job gegangen, war 15 Jahre im Vertrieb bei Spree Feinkost.
Ah, okay.
Und hatte dann die Möglichkeit damals gehabt, in Wilhelmshaven die Regionalligamannschaft zu übernehmen. Da ist der Hauptsponsor dann rausgegangen und war alles nur noch so ein bisschen auf Sparflamme. Hab mich aber gereizt, hab einfach geguckt, dass du so den Einstieg findest. Dadurch musste ich dann damals auch meine A-Lizenz machen für die Regionalliga. Mhm. Und war dann 3 Jahre in Wilhelmshaven. Das war dann eigentlich auch immer eine sehr erfolgreiche Zeit. Wir sind 3-mal DFB-Pokal gekommen, haben das immer geschafft, mit wirklich bescheidenen Mitteln. Und dann hatte ich die Anfrage danach aus Meppen und bin dann nach Meppen gegangen, war dann 7 Jahre beim SV Meppen.
Christian, wie, ganz kurz, das wissen wir leider. Wie stand in Meppen ein Star, als du gekommen bist und so, als du gegangen bist? Wie kannst du denn so die Entwicklung in Meppen unter dir?
Ja, als ich gekommen bin, war es ein Traditionsverein in der 4. Liga, der aber keine große Rolle gespielt hat. Sie wollten wieder zurück im Profibereich. Und das haben wir dann ja, wie du es gerade leider erwähnt hast, dann auch erreicht. Und das war dann einfach so der Kick auch, der meine Trainerkarriere einfach so ein Stück weit nach vorne gebracht hat. Ich denke, ohne diesen Aufstieg hätte ich meinen Fußballlehrer nicht machen können. Ja. Und dann wäre ich wahrscheinlich heute auch kein Waldhof-Trainer gewesen. Und deswegen, was ich vorhin am Anfang sagte, ich hatte keinen Karriereplan, es hat sich alles so weiterentwickelt. Mhm. Und dann waren 7 Jahre Meppen. Als ich gegangen bin, war das oder ist es immer noch ein etablierter Drittligist geworden, hat sich auch vieles in der Infrastruktur verändert und getan. Ja, und dann kam die Herausforderung mit Rot-Weiß Essen. Und für mich war das einfach so, kannst du auch was anderes wie Meppen? Kannst du auch so einen Traditionsverein mit so einer Größe, mit so einer Wucht trainieren? Und das war für mich dann eine Riesenerfahrung jetzt einfach nochmal. Und auch da hat man den Aufstieg am Ende des Tages geschafft. Mhm. Zumindest 98% der Spiele gemacht. Ich denke, da darf man sich schon als Aufstiegstrainer dann
definitiv,
auch schon.
Definitiv, ja.
Und ja, so hat sich das entwickelt. Und durch die Freistellung dann in Essen gab es dann ja auch erst die Möglichkeit, beim Waldhof anzufangen. Und ja, so ist es jetzt dann dazu gekommen, dass ich jetzt beim Waldhof bin.
Okay, super. Lass uns noch kurz, auch wenn es für uns wehtut, auf das Relegationsspiel zurückkommen. Zum einen kannst du, meine Kollegen weinen schon. welche Erinnerungen hast du daran noch oder beziehungsweise wie war deine Reaktion? Ich glaube, es wurde damals gelost, soweit ich weiß. Und wie sah dein Matchplan damals gegen uns aus? Oder wie hast du gedacht, können wir den Waldhof knacken?
Ja, eigentlich war das ja relativ einfach. Ne? Als dann die Auslosung, glaube ich, war, wollte jeder den SV Meppen haben, weil ja immer der Norden so gilt als die schlechteste Regionalliga.
Mhm. Und das haben wir gemerkt.
Als es dann Waldhof geworden ist, hat man ja schon im Umfeld vieles gemerkt, ne? Was drumherum in Mannheim alles passiert ist. Mhm. Wie viel Spitzen Richtung Meppen immer geflogen sind, wie groß der Waldhof ist und wie klein der SV Meppen ist. Und wir sind da wirklich ganz entspannt rangegangen und für uns, glaube ich, wäre es auch keine große Schande gewesen, wenn du dann damals nicht aufgestiegen wärst. Dann hätte sich vielleicht vieles gar nicht so weiterentwickelt. Es ist ja einfach vom Grundsatz her sehr schade, dass zwei Mannschaften so ein Spiel machen müssen, die eigentlich in ihren Ligen Meister geworden sind und aufsteigen müssten.
Ja.
Und dann machst du ein Spiel, wo du am Ende weißt, einer wird heulen. Ne? Und ich muss ja den Finger nochmal in die Wunde legen, weil das Jahr davor mit meinem Sohn dann war ich auch im Stadion, habe beide Spiele gesehen, in Lotte und auch in Mannheim. Und ja, da hat man schon gemerkt, welche Wucht eigentlich der Waldhof hat und auch dieses ausverkaufte Stadion. Dann in dem Lettenspiel mit dieser riesen Choreografie und das war alles ja irgendwie drei Etagen höher wie Meppen. Ja, aber wir wissen ja selber, dass in so einem Spiel dann meistens nicht die Größe oder die Wucht entscheidend ist, sondern auch gehört viel Glück dazu. Am Ende war es dann ja auch dieses Glück im Elfmeterschießen und der eine Pfostenschuss hat dann auch dafür gesorgt, dass es meine Trainerkarriere ein Stück weit vorangetrieben hat. Vielleicht wärst du sonst, wenn es nicht geschafft hätte, immer nur Viertligatrainer gewesen. Und dann hätte sich das vielleicht auch gar nicht so weiterentwickelt. So war das Glück, was ich hatte. Und leider Pech vom Waldhof. Aber wenn man sieht, dass man dann trotzdem selbst nach dem dritten Versuch das dann doch wieder geschafft hat, dass man so zusammengehalten hat und dieser Verein dann, ja, das sind schon drei Nackenschläge, glaube ich, wenn du dreimal in der Relegation scheiterst. Und dann hast du es trotzdem gepackt.
Das stimmt, ja.
Muss man nur den Hut vorziehen, dass man das dann wirklich nochmal in den vierten Anlauf dann so hingekriegt hat.
Ja, genau. Das gab auf jeden Fall schönere Erlebnisse als diese drei. Aber gut, so ist es mal. Vielleicht noch ein letztes so ein bisschen, weil du gerade die Waldhof-Fans angesprochen hast. Ich würde mal sagen, also das ist jetzt so ein bisschen meine persönliche Einschätzung, dass wir Waldhof-Fans uns wirklich so damit identifizieren, wirklich durch diese schweren Zeiten durchgegangen zu sein. Ich meine, jetzt mal abgesehen von diesen drei Aufstiegsdramen oder eben halt Nicht-Aufstiegsdramen, war ja der Waldhof vorher 16 Jahre wirklich in der Versenkung verschwunden und trotzdem waren die Leute da. Wie war das denn so in Essen und Meppen? Was hast du denn da so von den Fans mitgenommen? Was werden da so für Geschichten erzählt oder so?
Ja, also ich glaube, du kannst einfach auch nicht immer jeden Verein vergleichen mit dem anderen. Jeder Verein hat seine Vorzüge und auch seine Nachteile. Das Endstand ist ja sehr beschaubar und auch übersichtlich. Die Fanszene, die haben auch eine Fanszene und die haben auch ihre 16.000 Zuschauer in den Heimspielen, die auch auswärts viel mitbringen. Aber der Emsländer ist schon auch spezifisch, ne? Also entweder mag der dich oder der schießt sich halt auf den Teufel, ne? Also ich glaube, wie es halt auch in vielen Vereinen ist und Rot-Weiß Essen ist einfach ein brutal unruhiger Verein, wo viele Leute mitreden wollen. Die Fankultur ist riesig. Man sieht ja auch nach dem Aufstieg, welche Euphorie da jetzt herrscht. Aber dieser Verein kommt, glaube ich, auch nie zur Ruhe. Und das ist dann halt auch immer das Problem, was, glaube ich, Rot-Weiß Essen hat. In der Infrastruktur vom Stadion her ist Rot-Weiß Essen sehr gut aufgestellt. Im Sponsorenbereich und allem Pipapo. Ich glaube, da sind sie auch ein Stück weiter wie Waldhof Mannheim. Aber wie ich gerade gesagt habe, du kannst halt nicht jeden Verein vergleichen. Jeder Verein hat auch seinen Charme. Du kannst Mannheim und Meppen schon ein bisschen vergleichen. Nicht in der Größe der Stadt, aber zumindest wie die Vereine aufgestellt sind. Und auch beim Waldhof, Trainingsgelände, ist halt auch noch alles ein bisschen oldschool. Alles aus der alten Zeit, ne? Aus der Zweitliga-Zeit, Erstliga-Zeit. Und so war es in Meppen auch. Und das sind Vereine, wo du mit anpacken kannst, wo du mithelfen kannst, auch in der Infrastruktur was zu machen. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, wo der Verein dann auch weiter wachsen muss. Okay.
Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle kommen wir dann auch mal wieder zu uns. Genug über andere geredet. Christian, wie beurteilst du die Saison bis jetzt?
Ja, mit dem Abstand vom Wochenende jetzt und ich das Spiel ausklammern möchte, eigentlich sehr gut. Wir sind gut in die Saison gestartet, auch wenn der Trainingsauftakt mit wenig Spielern noch nicht so optimal war, dass wir in unserer Kaderplanung noch nicht so weit waren. Aber das wusste ich vorher und wir waren ja auch, ich war mit Tim dann halt auch immer in den Gesprächen und wir haben uns dann, wie gesagt, in diese Vorbereitung erstmal reingearbeitet, uns kennengelernt. Es sind dann Spieler dazugekommen. Am Anfang hatten wir auch noch vier Spieler, die dann erstmal raus waren durch Krankheit und Verletzung und die kamen dann auch alle zurück. Aber der Kader war dann trotzdem immer noch überschaubar. Glaube ich, haben wir trotzdem eine sehr gute Vorbereitung hingelegt. Und habe dann schon gemerkt, nach dem Elversberg-Spiel, was eigentlich ein stinknormales Vorbereitungsspiel für uns war, gerade auch Ende des Trainingslagers, war es sehr negativ, was mich schon gewundert hat, in der Vorbereitung so ein Spiel an die große Glocke zu hängen.
Also du meinst von der Presse her oder von den Reaktionen oder was?
Ja, auch die Reaktion auf den Tribünen. Wir haben ja dann das erste Mal am Eisenweg gespielt und da war schon sehr negativ von den Leuten. Da habe ich auch gemerkt, okay, das ist dann schon nochmal eine andere Wucht hier und die Erwartungshaltung ist ja logisch auch bei uns hoch, ne? Wir haben ja auch klare Ziele gesetzt und wo wir hinwollen. Aber in der Vorbereitung jetzt Spiele irgendwie so großartig hochzuhängen und auch wenn man vielleicht auch dann den aktuellen Zustand gesehen hat, war der für das Spiel jetzt nicht optimal. Und dann war das für mich jetzt auch nicht weiter schlimm, auch nicht weiter dramatisch. Aber ich habe dann schon gemerkt, ne, dass die Erwartungshaltung sehr groß ist und unsere Fans schon eine sehr, sehr große Wucht haben. Ja, aber dann sind wir gut in die Saison gestartet. Haben, glaube ich, diese Mentalität und das auf den Platz gekriegt, was die Leute von uns sehen wollen. Und haben dann mit Viktoria Köln unseren ersten Heimdreier eingeholt, haben nahtlos angeknüpft am DFB-Pokalspiel, hatten dann Landespokalspiel, was wir auch souverän gewonnen haben. Und leider ein Pech gehabt, dass du dann zum einen Glück hast mit den Elfmeter und dann doch noch den Ausgleich wieder kassierst. Dann das Heimspiel gegen Aue wieder mit einem fantastischen Happy End. Und da in dieses Ganze passt dieses Mappenspiel einfach gar nicht rein. Schon Probleme gehabt halt auch.
Ja, wie erklärst du dir das so? Also, weil es war ja wirklich so, wir hatten ja, ne, ich meine, Aue, das war ja unglaublicher Wille und Kampf. Es war ja wirklich ein Wahnsinnsspiel. Ich war selber fertig nach dem Spiel. So wirklich, das war, finde ich, so eine Willensentscheidung. Und wie erklärst du denn dann so das 2-6 in Meppen?
Ja, meistens kannst du so eine Spiele gar nicht erklären. Ne? Die Grundvoraussetzung jetzt, dass wir 6 Spieler nicht dabei hatten, der 7. Spieler ist nach 20 Minuten ausgefallen, dann hast du natürlich, wer unseren Kader kennt, aktuell nicht großartig Möglichkeiten gehabt. Wir sind, obwohl wir eigentlich offensiv auch alles zur Verfügung hatten, waren wir defensiv nicht so stark, wie wir es vorher hatten und einfach auch offensiv nicht diese Durchschlagskraft und Effektivität. Und dann ist es sicherlich halt auch 1-2 Tore zu hoch ausgefallen, aber jetzt hast du mal einen vor die Fresse gekriegt. Das ist halt einfach so. Ich glaube, so eine Spiele sind für keinen gut, für Spieler nicht, für Trainer nicht, für die Verantwortlichen nicht und vor allen Dingen für die Fans nicht, die dann da auch vor Ort waren, die dann 1000 Kilometer gefahren sind. Du kannst es mal haben, du musst es den Jungs vielleicht auch mal verzeihen, aber du darfst natürlich von solchen Spielen nicht so viele haben in einer Saison. Und
das wäre schön,
jetzt ist es wichtig. Jetzt ist es wichtig, dass natürlich einmal in der Personalpolitik der ein oder andere Spieler zurückkommt und dass du natürlich auch jetzt gegen Dortmund zu Hause, gegen eine sehr starke U23 von Dortmund, die richtige Antwort wieder kriegst. Und wenn die dann auch gerade zu Hause, denke ich, haben wir immer diese Wucht gezeigt in Verbindung mit unseren Fans. Und wenn wir das hinkriegen, dann und dieses Heimspiel dann halt auch wieder zu Hause gewinnen können, sind wir wieder in der Spur. Und dann muss man da jetzt das Ding einfach mal abhaken und auch gar nicht so lange hinterherhaken. Wir werden es jetzt nicht mehr ändern können. Das ist so, wie es ist. Ne? Wir werden es nicht schön reden.
Was hast du denn so aus dem Spiel mitgenommen, beziehungsweise wo hast du denn so angesetzt in der Woche nach dem Spiel?
Ja, zum einen einfach mal die Jungs auch mal durchschnaufen lassen, dass man jetzt nicht versucht, direkt nach dem Spiel eine Fehleranalyse zu suchen. Wir werden eine vernünftige Videoanalyse von dem Spiel mit den Jungs nochmal durchgehen, werden die Tore nochmal besprechen, weil es gibt ja schon ein paar Sachen, die wir nicht gut gemacht haben, sonst wären die Tore ja nicht gefallen, gerade auch in der Positionierung und in den Aufgaben. Aber das sind so Sachen, die wir einfach dann halt auch gar nicht großartig jetzt öffentlich diskutieren wollen, sondern eher auch nochmal mit den Jungs wirklich klipp und klar aufgesprechen. Und bis dato gab es jetzt wenig, was wir halt auch zu kritisieren hatten. Und vielleicht ist so ein Schuss vom Bug mal zum richtigen Zeitpunkt nochmal gut gewesen, dass sich jetzt jeder auch nochmal strafft. Vor allen Dingen halt auch strafft, wenn du zu viele Ausfälle hast. Dann müssen die anderen rein. Und wir haben da vollstes Vertrauen, dass die Jungs das auch hinkriegen.
Ja.
Und wie gesagt, jetzt halt auch nicht komplett oben drauf hauen, sondern eher vernünftig, sachlich damit umgehen.
Sehr gut,
und das Ding dann auch einfach abhaken, das ist wichtig.
Okay. Eine Frage so für dich als Trainer. Gibt es dann, also bis zur 20. Minute hatten wir alles im Griff und dann ging es irgendwie Schlag auf Schlag, Verletzung, Tor. Gab es für dich als Trainer da irgendwie schon Ansätze, da läuft irgendwas nicht schief oder das gefällt mir, oder kam das für dich auch so total überraschend, so aus Trainersicht jetzt?
Ja, du hast ja schon nach 25 Minuten gesehen, dass die Intensität im Spiel nicht mehr so hoch war. Mhm. Ist das dritte Spiel in der englischen Woche. Ich glaube, das Mittwochspiel gegen Aue hat sehr viel Körner gekostet, sehr viel Kraft gekostet. Wenn man das jetzt immer so erzählt, dann weiß ich, dass für viele Fans, ja, das sind alles nur Ausreden und und. Nee, aber es ist in der Tat so, dann hast du eine weite Auswärtsfahrt, dann hast du die Temperaturen, die dazukommen. Und das sollte man dann immer nicht unterschätzen, gerade in so englischen Wochen mit Reiseschrapazen. Die Ausfälle logischerweise, die dazugekommen sind, aber dass wir eine gute Mannschaft auf dem Platz hatten und dass das einfach auch keine Ausrede sein darf, dass wir klar defensiv hinten links, Malatosti ist jetzt nicht seine 1A-Position, aber als Spieler musst du das dann auch mal für 90 Minuten hinkriegen. Mhm. Und
den Gegner auch mal faulen, ne? Sozusagen, ohne dass du es aussprechen musst.
Ja, genau, du musst dann halt auch mal taktisch mit einem Foul arbeiten, logischerweise. Jetzt ist es ja auch so, dass wir hatten ja auch Chancen, wir hatten ja auch unsere Möglichkeiten, aber wir haben nicht diese Abschlussstärke gehabt wie Meppen, die ja gefühlt mit jedem Schuss dann auch getroffen haben. Das stimmt. Und wenn man sieht, selbst nach dem 3-1, so Martinovic, Kota, glaube ich, musste eigentlich einen klaren Elfmeter geben. Das sind dann halt so Faktoren, die auf unserer Seite dann nicht gepasst haben.
Okay.
Und dann kriegst du dann das 4-1 und dann ist eigentlich das wieder auch gelaufen gewesen.
Ja. Okay. Du hast ja auch ein bisschen schon im Kader die Personalproblematik angesprochen, auch durch Verletzungen. Wie groß ist deine Zuversicht, dass noch namhafte Verstärkungen, dass wir die bekommen werden, um auch realistisch das Ziel Aufstieg angehen zu können und vielleicht vor allem auch in der Defensive? Ich denke, da drückt der Schuh am meisten.
Ja klar, also der Schuh drückt hinten links. Da wollen wir auf jeden Fall gucken, dass wir da was machen. Wir suchen offensiv noch was. Wir wollen offensiv auch im Sturmbereich noch was machen. Wir sind ja auch da nicht untätig. Wir sind eigentlich jeden Tag in Gesprächen und ich glaube, Tim Schork erst recht. Es muss passen. Die Spieler müssen wollen. Das ist dann halt auch logisch so. Wir sind da jetzt nicht untätig. Ich bin zuversichtlich, dass wir kurzfristig was hinkriegen. Ob es in dieser Woche ist oder Anfang nächster Woche erst ist, kann ich auch wirklich nicht sagen, weil.
Aber wir können gespannt sein, dass sich da noch was tun wird. So habe ich dich verstanden.
Ja, also klar, also wir wissen, dass wir was tun müssen, aber nochmal, aber auch mit viel Geduld. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir jetzt auch keine Kaderplanung großartig diskutieren müssen oder sagen müssen, mit welchen Spielern wir uns jetzt besprechen, sondern eher darum, Vertrauen zu haben, dass wir noch was machen. Weil ich glaube, dass du jetzt gerade so viel Pech gerade hast mit Verletzungen, damit haben wir jetzt auch nicht gerechnet. Dass sich das jetzt mal so arg trifft, weil logischerweise ist natürlich der Druck dadurch größer, aber ich glaube, du darfst dir diesen Druck auch nicht machen. Also es muss wirklich besonnen sein. Das bringt ja nichts, irgendwie einen Spieler zu holen und der ist nachher dann schlechter, wie wenn die Jungs nachher zurückkommen. Und die Jungs kommen ja auch kurzfristig zurück. Es ist ja jetzt nicht so, dass einer ein halbes Jahr ausfällt, sondern dass die wirklich jetzt vielleicht am Wochenende nochmal ausfallen werden, aber dann wieder zur Verfügung stehen.
Keine längerfristigen Ausfälle,
genau. Jetzt müssen wir halt mal die 14 Tage jetzt mal, auf Deutsch gesagt, die Arschbacken zusammenschneiden und gucken, dass wir da durchkommen und dass wir dann was Vernünftiges nochmal präsentieren können.
Okay, du hast gerade erwähnt, links außen werden Spieler gesucht. Weißt du,
ob... Linker Verteidiger,
genau. Okay, dein Sohn Nico. Spielt linker Verteidiger oder links außen bei Hansa Rostock? Wäre der eine Option, ist eine Frage.
Der würde perfekt zu uns passen, weil der hinten links und hinten rechts spielen kann und würde die Position perfekt abdecken. Und es ist ja wirklich so, dass auch gerade auf dem Markt nicht so viele Spieler aktuell sind, die beide Positionen spielen können. Aber Nico Neithardt und Papa Neithardt würden nie zusammenkommen, weil ich glaube, das wäre nicht gut, weil ich weiß, die Fans, die das dann fragen, das wären auch die Ersten, die dann schreien würden, wenn er mal ein schlechtes Spiel machen würde. Der spielt ja nur, weil der Papa da ist. Dann hörtest du mehr Theater, wie du Freude dran hörtest. Und das wäre nicht
also, das gute so, Entscheidung. Das habt ihr so ausgemacht, oder was? Oder?
Nee, aber das haben wir immer schon mal so gesagt. Ich glaube, man kann im Fußball ja nie sagen, aber das wäre fast ausgeschlossen. Weil ich glaube, du baust dir ja selber nur eine Baustelle damit auf, weil ja logischerweise dass ganz viele Leute anders bewerten würden und nicht sportlich bewerten würden. Die würden es ja wirklich nur bewerten.
Genau.
Papa, der spielt ja nur, weil der Papa Trainer ist. Ne? Und das musst du dir jetzt nicht unbedingt antun. Und ich glaube, da wirst du dann Nico auch nicht gerecht, weil er darunter auch leiden würde und das wäre nicht gut.
Christian, wie schwierig ist es denn eigentlich jetzt so spät geholte Spieler, also dann hoffentlich bald spät geholte Spieler, in eine Mannschaft zu integrieren und praktisch sozusagen den Spielern, die Vorbereitung mitgemacht haben, dann sozusagen vor die Nase zu setzen? Also wie schwer ist die Integration sozusagen der neuen Spieler?
Wiederholt die quasi auch noch bis zum, ja, oder bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen? Die ganz normal im Training sind, die kannst du ja jetzt auch noch bis zum 31. oder bis zum 1. September verpflichten. Da hast du dann keine Probleme, weil die Jungs einfach dann auch fit sind und auch in ihren Mannschaften gespielt haben. Logischerweise, die jetzt komplett ohne Vertrag sind und ohne Verein sind, die sich dann nur individuell fit halten, da musst du dann mal gucken, wie fit sind sie dann wirklich. Mannschaftstraining kannst du einfach nicht ersetzen. Und da wird sicherlich der eine oder andere auch nochmal eine Zeit brauchen. Den anderen Jungs was vor die Nase zu setzen, ja, ich glaube, Konkurrenz belebt das Geschäft und auch bei uns im Kader wissen, jeder weiß, dass wir noch was machen müssen. Und es ist ja nicht so, dass wir irgendwas vor die Nase setzen, sondern dass wir in der Kaderplanung ja dann auch gucken, dass wir möglichst alle Positionen auch irgendwo doppelt besetzt haben und auch am Ende unseren Zielen auch gerecht zu werden. Und das haben wir aktuell noch nicht. Da sind wir halt gerade durch diese verletzten Serie jetzt halt auch noch ein bisschen dünn aufgestellt.
Okay, wir haben ja auch eine sehr gute passende Frage dazu. Zum einen, gibt es gemeinsame Entscheidungen mit Schork oder kümmert nur er sich darum und wie bist du im Entscheidungsprozess mit eingebunden?
Nein, es gibt immer gemeinsame Entscheidungen. Es ist Tim in Verbindung mit mir, mit der Geschäftsführung logischerweise auch. Da werden schon gemeinsame Entscheidungen getroffen. Ich glaube, das macht keinen Sinn, wenn irgendeiner sein Ego durchdrücken will und alleine irgendwo Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, wichtig ist, dass man immer gemeinsame Entscheidungen trifft und auch jeder dahinter steht, was man macht. Das ist, glaube ich, wichtig und so habe ich es auch in jedem Verein gehabt. Ich bin nicht der Trainer, der sich jetzt hinstellt und sagt, ich brauche den, den und den. So, sieh zu, dass er das umsetzt. Ansonsten können wir nicht Fußball spielen. Ich glaube, Fußball ist immer noch ein Teamsport. Ich sehe das auch so als Teamworker und auch mit Tim und in Verbindung mit der Geschäftsführung diese Entscheidung zu treffen. Und logischerweise wird sich auch mal irgendwo einer durchsetzen und sagen, so, das machen wir jetzt, weil ich davon überzeugt bin. Und du musst so eine Entscheidung auch immer im Team verkaufen. Und das machen wir. Okay. Und das wollen wir auch so. Und wir haben viele Spieler, die wir auf dem Markt haben. Logischerweise kriegen wir auch nicht jeden. Sonst wären wir auch ein Stück weiter. Und wir gehen auch nicht alles mit, was vielleicht auch Spieler fordern. Wir müssen gucken. Mir ist es in erster Linie wichtig, dass du nicht unbedingt mit einem Spieler über Gehalt sprichst, sondern erstmal kannst du dir vorstellen, beim Waldhof zu spielen. Kannst du dir vorstellen, unter den Bedingungen, mit allem, was dazu kommt, dass du deinen Arbeitsplatz kennenlernst, dass du den Verein kennenlernst. Und wenn der Spieler dann will und sagt, ich habe hier Bock drauf, und du steigst dann ein, auch in die vertraglichen Geschichten, dann wirst du dich immer einig werden. Und das ist mir wichtig. Ich möchte keinen irgendwie mit Geld bedrohen. Das will keiner bei uns im Verein, dass er am Ende des Tages bei uns spielt. Weil ich glaube, das würde keinen Sinn machen.
Vielleicht noch eine letzte Frage zu Transfers. Einfach, ich weiß schon, ist schon klar, dass du jetzt keine Namen nennst und so, aber geht's eher so, sag ich mal, Spieler, die jetzt in der zweiten Liga spielen und dort zum Beispiel nicht zum Zug kommen, in welche Richtung sind das sozusagen, die gehen dann sozusagen oder werden die Fühler ausgestreckt?
Grundsätzlich in die Richtung, dass wir Spieler finden, die uns einfach besser machen. In der Altersstruktur, ne, müssen wir gucken, dass wir auch in der U-Regel nochmal das eine oder andere machen. Aber ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, dass wir jetzt halt auch kein Ausbildungsverein sind, der jetzt einen Kader zusammenstellt, der vielleicht in 4-5 Jahren mal aufsteigen soll, sondern wir haben ja auch kurzfristige Ziele. Und wichtig ist es, in den kurzfristigen Zielen jetzt halt auch Spieler zu finden, die dich einfach auch direkt und schnell nach vorne bringen. Und darum geht es am Ende des Tages.
Okay. Dann kommen wir mal ein bisschen zu unserem aktuellen Kader. Zum einen die Torhüter-Situation. Eine Frage von einem unserer Zuhörer. Was war im Endeffekt ausschlaggebend, dass Behrens im Tor steht und nicht Bartels?
Also zum einen muss man davor sagen, dass mit Jan und mit Lucien wir zwei Torleute hatten, als ich gekommen bin, wo wir die Erwartung hatten, dass wir ganz normal mit den beiden Torleuten auch erstmal in die Saison gehen. Mhm. Lucien ja auch noch ein junger Torwart in der U-Regel. Ja, und dann hat sich das eigentlich mit Martin ergeben, relativ spät in der Vorbereitung, wo wir die Möglichkeit hatten, Morten zu kriegen. Und es ist ja dann halt so, in der Torwartsituation bist du mit den beiden gut aufgestellt, wenn sich mal einer verletzt. Und da haben wir das Gefühl gehabt, nein, das sind wir nicht. Und logischerweise macht es ja dann auch nur Sinn, dass du guckst, dass du einen Torwart holst, der dann halt auch als Nummer 1 kommen kann. Das hatten wir dann auch mit Morten. Und ich habe auch Jan auch ehrlich gesagt, als wir die Verpflichtung gemacht haben, war das für uns auch klar, dass wir mit Morten erstmal in die Saison gehen als Nummer 1. Das habe ich auch mit den Torleuten offen und ehrlich kommuniziert. Mhm. Aber wichtig ist, dass der Konkurrenzkampf ja trotzdem jetzt auch anfängt. Ne? Die Vorbereitung war jetzt relativ kurz. Ich bin auch kein Typ, der dann irgendwie Jan erzählt, pass auf, in der Vorbereitung hast du es einmal gepatzt und deswegen ist der andere im Tor. Das ist Bullshit, sondern wirklich auch die Erwartungshaltung mit Morten, wenn du den von Darmstadt jetzt ausleihen kannst, dass der dann halt auch bei uns erstmal als klare Nummer 1 reingeht. Aber das muss er jetzt auch weiter unter Beweis stellen. Ja.
Okay. Gut, super. Dann gehen wir mal zum nächsten Spieler. Was gibt's so, was bekommst du um die Diskussion von den Diskussionen um Willi Sommer mit? Und wie schützt du den Spieler?
Ich krieg eigentlich relativ wenig mit, weil ich lese fast keine Zeitung, ich lese nichts in Social Media, ich lese nichts nach gewonnenen Spielen, ich lese nichts nach verlorenen Spielen. Ich weiß, dass es einen Riesenhype um Willi gibt. Das kriegst du halt auch im Umfeld logischerweise mit. Das ist ja sogar selbst, dass meine Frau mir zu Hause von einer Arbeitskollegin erzählt, hier, ich brauche ein Trikot von Willi Sommer. Ne? Der ist ja, muss ja bei den Kids irgendwie Weltmeister sein. Ne? Für uns, glaube ich, in erster Linie ist es wichtig. Ich habe mit Willi auch da ganz offen und ehrlich auch drüber gesprochen. Ich habe gesagt, der Waldhof muss dann Nummer 1 sein. Und wenn wir merken, dass es halt nicht so ist, dass deine Aufgabenfelder zu groß werden mit allen, dann müssen wir uns logischerweise zusammensetzen. Das Gefühl haben wir aktuell nicht. Er war, glaube ich, sehr gut in der Vorbereitung, richtig gut in der Vorbereitung drin, hat dann leider ist einmal umgeknickt im Elversberg-Spiel und hat sich dann einen leichten Faserriss zugezogen, dass er zweimal raus musste. Sonst wäre er, glaube ich, sogar auch in der Startelf gewesen und jetzt muss er sich halt auch wieder zurückkämpfen, muss halt auch gucken, dass er jetzt erstmal alles auch zurückstellt, alles dafür tut, dass er relativ schnell wieder fit wird und zur Mannschaft dazukommt und alles andere, diesen Hype drumherum und allen Pipapo, ja, es ist sicherlich für Willi auch nicht einfach und die ganzen Diskussionen drumherum helfen eigentlich keinem so richtig weiter, weil ja auch da, du findest ja nicht richtig und nicht falsch, ne? Also ich glaube, der Waldhof hat sicherlich auch was davon oder der Verein, wenn er so viele Follower hat und so viele Fans, also wenn jeder einzelne von seinen Fans, ne, ein Trikot kaufen würde, dann wären wir als Verein, glaube ich, auch zufrieden. Dann würde sich auch keiner beschweren. Aber darum geht es für mich eigentlich gar nicht, sondern mir geht es darum, er muss seine Leistung bringen auf der Rechtsverteidigerposition, da haben wir eine Erwartung, da muss er sein Mann stehen.
Okay.
Und das ist wichtig, wenn er das macht, ist alles in Ordnung, wenn er es nicht macht und andere Sachen irgendwo mehr werden, dann sprechen wir.
Okay.
Okay, wir haben ja jetzt auch einen jungen Mann wieder ausgeliehen mit Kota, der eine sehr interessante Personalie ist, weil er, glaube ich, auch noch unter die U-Regel fällt. Wie sieht's aus? Wieso spielt er so wenig? Weil ich fand ihn jetzt bis jetzt in der Saison sehr, sehr überragend und wieso spielt er etwas weniger? Ist es, weil er noch so jung ist und der Mann den Druck noch nicht verträgt? Oder will man ihn noch so ein bisschen schützen? Oder wie sieht es aus?
Ich glaube, weil in der Vorbereitung einfach in Barisch sich im Vordergrund gespielt hat, präsent war, wirklich auch gute Spiele für uns gemacht hat. Dass wir mit Berkan Tatzen auch einen Spieler geholt haben, auf den Außenbahnen mit Schnatti natürlich. Auch Spieler haben, die das können. Ich glaube, dass Kota jetzt einfach auch so diesen Dreh reinkriegen muss, erwachsener zu werden, auch mehr so im Männerfußball mal anzukommen, sich auch gerade in Zweikämpfen behaupten muss, durchsetzen muss und ja, einfach mal so in den Männerfußball jetzt auch ankommen muss, weil er hat von der Grundvoraussetzung überragende Ansätze, er hat überragendes 1 gegen 1, er hat gutes Tempo, ja, aber das lässt sich so oft in Zweikämpfen noch so ein bisschen abkochen und das muss er einfach auch lernen und auch so von der Körpersprache dann auch lernen, so ein bisschen, ja, Männerfußball ranzukriegen. Und dann, wenn er das hinkriegt, glaube ich, dann hat er auch alle Grundvoraussetzungen, auch eine Etage höher zu spielen. Aber das sind Sachen, ne, da wollen wir gucken, dass wir das gemeinsam auch hinkriegen. Und ich glaube, wenn er das hinkriegt, dann werden wir da auch noch viel Freude dran haben.
Ich denke, genau, ja, hoffen wir auf jeden Fall. Jemand, der auf jeden Fall im Männerfußball angekommen hat, ist Baxter Bahn. Dennoch wird hier von den Fans gefragt, er ist immer noch nicht so richtig in der Spur und sozusagen spielt trotzdem die ganze Zeit durch. Wie beurteilst du so bisher seine Leistung?
Also ich finde, dass er schon in der Spur ist, dass er alle Spiele durchgespielt hat. Es ist, klammern wir das letzte Spiel aus, weil der Rest ja sehr erfolgreich. Ich glaube, da gibt es weniger zu meckern. Aber trotzdem haben wir auch natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, reicht gerade am Becks, wenn er gerade so auf der Zehnerposition hängende Spitze spielt, dass er einfach mehr Torgefahr mit ausstrahlen muss, dass er sich mehr auch auf seine Position konzentriert. Ich weiß, dass er viel machen will und er kann aber auch nicht überall auf dem Platz sein, sondern muss sich mehr auf sein eigenes Spiel auch konzentrieren und wünsche mir, dass er dann halt auch gerade im Offensivbereich, wenn es Richtung Tor geht, mehr Torgefahr ausstrahlt. Und das sind diese Punkte, die wir im Laufe einer Saison dann halt auch verbessern müssen, hier zwei Backs. Sehr laufstarker Spieler, ein sehr angenehmer Spieler innerhalb der Mannschaft, einer, der Verantwortung übernimmt. Aber wie gesagt, du kannst halt auch nicht die ganze Welt retten, sage ich immer, sondern konzentrier dich auf dein Spiel. Und das ist erstmal wichtig, dass du selber auch in die Spur kommst.
Dazu gibt es eigentlich auch eine Frage, weil zu Berkan Tass, weil da fragt der eine Fan, dass wir relativ wenig aus dem Spiel Torchancen kreieren. Und wäre da nicht eigentlich so jemand wie Berkan Tass eigentlich der Mann für das Zentrum, der dafür mehr Torgefahr sorgen könnte und sozusagen vielleicht auch Baxter Bahn dadurch ein bisschen zu entlasten und auch sozusagen ihn da so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, sodass er sich mehr auf sein Ding fokussieren kann? Also wäre Berkan Tass so der Zentrumspieler?
Ja, hat der Fan nicht Unrecht. Sehen wir sogar teilweise auch so, dass wir Berkan vielleicht auch ein bisschen mehr zentraler reinkriegen müssen, um seine Torgefährlichkeit. Wir wollen ja auch gucken, dass wir die Jungs auch in ihren besten Positionen reinkriegen. Es funktioniert nicht immer, gerade halt auch, wenn du verletzungsbedingt vielleicht das eine oder andere umstellen musst. Aber darauf zurückzukommen, hat er recht. Und das sehen wir auch so, dass er vielleicht sehr ein bisschen zentraler spielen muss, um besser in seine Aktion reinzukommen.
Okay, da sind wir ja mal gespannt, was am Samstag, gell? Gegen sein Ex-Club.
Ja, genau. So, Dortmund 2, genau. Wir haben noch knapp 10 Minuten. Lass uns generell mal zu deiner Idee von Fußball kommen, Taktik. Also wir haben so in den letzten Wochen immer viel gelesen, Ballbesitz, Fußball, viel zu haben. Was ist für dich die ideale Taktik, also für den Waldhof mit dem vorhandenen Spielermaterial? Und ja, erstmal dazu, dann kommen bestimmt Folgefragen.
Ja. Also man wird ja oft gefragt, was ist erstmal deine beste Mannschaft oder wie stellst du deine beste Mannschaft auf? Ich glaube, wichtig ist erstmal, da ja so viel in einer Woche immer wieder passiert, dass du genau deine beste Mannschaft aufstellst, wenn du weißt, was du am Ende des Tages zur Verfügung hast, wer ist fit, wer ist an den Spieltag auch fit und dann zu gucken, deine 11 Besten auf den Platz zu kriegen, das ist erstmal das Wichtigste. Ich möchte in allen 4 Phasen vom Spiel stark sein, das heißt, Spiel mit dem Ball, Spiel gegen den Ball und in beiden Umschaltphasen offensiv wie defensiv. Da musst du von allen etwas können und in der Spielanleitung, wie wir spielen, in 4-2-3-1, mit dem Ball auch mit 2 Achtern zu spielen, eine Spitze, 2 Außen, das heißt mit 5 offensiven Spielern, mit einem Sechser vor der Abwehr. Und die Viererkette, dass du 5 Offensive und 5 Defensive hast, die sich das Spiel dann erstmal in der Grundordnung aufteilen. Und das kann gegen den Ball auch mal ein 4-4-2 sein, das kann 4-3-3 sein, sehr variabel. Und da gibt es gar nicht diese Wunschvorstellung, wie es am besten aussieht, sondern wirklich auf den Gegner bezogen, auf dein Personal bezogen, auf das Wochenende, was du zur Verfügung hast. Ich glaube, die Kunst ist es dann immer, daraus was zu machen und auch zu merken, okay, es klappt nicht, nochmal Plan B in der Tasche zu haben, dass du halt auch gewillt bist, so ein Spiel nochmal zu verändern. Mhm.
Okay. Ich finde, wenn wir angelaufen werden oft, also jetzt zum Beispiel ist mir das oft auch gegen Meppen aufgefallen, schlagen wir den Ball oft einfach so nach vorne, ne? und haben dann oft einen Ballverlust. Wie stellst du dir eigentlich so unseren Spielaufbau eher vor?
Also ist sehr interessant. Wenn du angelaufen wirst, schlägst du den Ball nach vorne. Ein Gegner, der presst, schlägst du nicht den Ball nach vorne, sondern eher du überspielst eine Pressing-Situation. Ich weiß, dass wir gegen Elversberg zum Beispiel ein Vorbereitungsspiel wirklich ums Verrecken jede Situation versucht haben rauszuspielen. Und dann kommt eigentlich genau die Gegenfrage, warum versucht ihr ums Verrecken hinten rauszuspielen und warum spielt ihr den Ball nicht einfach mal nach vorne? Ne? Ich glaube, okay. Das kann man sich immer so gut aussuchen, was man gerade braucht.
Na gut, die Frage ist ja ein bisschen, wo man den Ball verliert, also oder wo man halt sozusagen am besten zurechtkommt eher, oder? Also so, wenn man, keine Ahnung, Spieler hat, technisch starke Spieler, die hinten rumspielen können und ohne Probleme rausspielen können, ist ja so das eine, wenn es eher... Es liegt ja so ein bisschen drum, was funktioniert.
Nee, gar nicht, sondern eher ist es entscheidend. Es gibt ja Mannschaften, die auch wirklich gut anlaufen können und auch Druck erzeugen. Mhm. Und ist es dann angebracht, gut und vernünftig hinten rauszuspielen oder ist es dann eher angebracht, wirklich mal eine Situation zu überspielen und sich auch genau darauf einzustellen? Mhm. Man hat ja gesehen, auch das Spiel gegen Aue, wussten wir, dass Aue sehr hoch presst, aber dass sie immer wieder dadurch Möglichkeiten natürlich auch lassen, weil der Gegner hoch an der Mittellinie steht und man sieht ja auch in den Spielen, wie viele Möglichkeiten wir dann auch nochmal hatten, gerade da durchzukommen. Und dann ist es gar nicht gewollt, auch hinten flach auszuspielen. Mhm. Wenn man am Wochenende sieht, Okay. Wie viele Fehlpässe, wie viele Torwartentscheidungen schlecht gelaufen sind, weil Mannschaften hinten rausspielen wollten, muss man da ein gutes Mittel finden, ein gutes Mittelmaß von allen. Dass man schon auch mal stark ist im Rausspielen, dass man auch wirklich auch da die Nerven behält, dass man sich nicht verrückt machen lässt, aber auch in der Verantwortung eines jeweiligen Spielers so weit zu gehen, wo er es auch noch verantworten kann. Und wenn er es nicht mehr verantworten kann, einen einfachen, gezielten Ball auf die letzte Kette zu spielen, auf den zweiten Ball zu gehen und relativ schnell und einfach auch in der gegnerischen Hälfte zu sein. Das ist dann auch ein Mittel zum Zweck. Und das gehört auch dazu, was ich gerade gesagt habe, in allen vier Phasen stark zu sein, auch in der Spieleröffnung stark zu sein und mit dem Ball zu spielen. Ich denke, dass wir das auch in den Spielen auch mit Ballbesitz sehr gut hingekriegt haben, gerade auch in den Spielen auch gegen Kiel, gegen Köln. Ne? Mhm. Und ja.
Okay, danke für diese kurze Taktikschulung für den Paul. Genau, lassen wir mal kurz noch zu deinem Co-Trainer kommen. Wir haben hier eine Frage. Wir haben aktuell drei Co-Trainer. Wie ist da die Aufgabenverteilung derzeit?
Also, oder vielleicht kannst du dir kurz noch vorstellen, wer das ist?
Achso, ja, Asif Saric, Theodoros Sedesch und Dirk Stelli.
Genau, Dirk ist ja für die Athletik zuständig, ist ein Athletiktrainer, der im Athletikbereich bei uns alles macht, im Kraftbereich alles macht. Theo, Spielanalyse, Aufzeichnen der Spiele und so, dass wir auch Bildmaterial, sogar eine Halbzeitpause haben für die gesamte Spielanalyse, ist er und für die Gegneranalyse ist Theo zuständig. Zusätzlich ist er auch logischerweise auch in der Arbeit auf dem Platz mit dabei. Und Asif macht im Grunde um die Co-Trainer-Tätigkeiten, ist so meine rechte Hand mit an meiner Seite, ist auch für die Standards zuständig. Mhm. Man sieht, dass wir auch bei den Standards sehr stark waren und auch sehr viele Tore schon erzielt haben. Also Asif lässt sich da auch wirklich Woche für Woche immer wieder was Neues einfallen, was wir dann halt auch im Team zusammen machen. Mhm. Ja, dann Dennis noch als Torwarttrainer nicht zu vergessen. Der für den Bereich Torleute, das ist ja dann immer die Gruppe in der Gruppe, weil die Torleute schon für sich alleine sind. Und ich denke, dass wir da wirklich ein sehr, sehr interessantes Trainerteam haben und was auch sehr gut zusammenarbeitet. Das macht also in diesem Team wirklich auch sehr viel Spaß zu arbeiten.
Gibt es eigentlich so Sachen, das würde mich ja interessieren, der Tiano, wie du gesagt hast, ist ja sozusagen ja, die, also mit deinen Torhütern, die Gruppe in der Gruppe. Gibt es auch was, was du zum Beispiel, oder was besprichst du denn eigentlich mit Tiano? Gibt es da so gewisse Dinge, die du zum Beispiel vorgibst, also, keine Ahnung, weiter Abschläge üben, um schnell zu kontern, oder wo der Torwart zu stehen hat, also so, wie ist der praktisch in dieses ganze, sag ich mal, Taktik und in das ganze Team mit eingebunden?
Sehr viel, weil ja logischerweise der Torwart hinten wissen muss, was wir spielen wollen. Und gerade wenn es darum geht, halt auch vielleicht einen Flachabstoß, einen flachen Ball wirklich gezielt direkt hinter die letzte Kette zu spielen, wenn ein Gegner hochverteidigt, das muss er wissen. Wenn du es auch so spielen willst, dann muss das wissen. Morten ist gerade, was Positionierung hinten betrifft, ist er, glaube ich, sehr stark. Dann hat er seine Vorteile, weil er damals auch beim HSV schon viel unter Christian Tietz hinten mit rausgespielt hat, wo der Torwart sogar viel zwischen den Verteidigern gespielt hat. So hoch will ich ihn gar nicht haben. Aber klar, der muss natürlich wissen, welche Abläufe wir machen. Und wir sprechen dann halt auf alle Torwartsituationen, bereitet Dennis vor, die wir durchsprechen, wo wir auch sagen, warum spielt er jetzt diesen Ball so, auch mal den Torwart mit ins Boot zu nehmen, warum er das gemacht hat. Und die Torwartsituation sprechen wir eigentlich alle durch. Und daten uns da mal ab, versuchen auch Hilfestellung zu leisten, gerade für die Torleute. Mhm, aber ansonsten arbeitet Dennis da in seinem Team auch sehr selbstständig mit den Torleuten. Und da maße ich mir auch gar nicht an, dass ich den Torleuten irgendwie erzähle, wie sie den Ball halten müssen. Dafür haben wir Spezialisten und das ist Dennis in diesem Fall. Und das macht er sehr gut.
Gut, dann aufgrund der Zeit mit einer unserer letzten Fragen. Wie sieht's bei den Verletzten aus? Also Höger, Schnatterer und Co. Wie sieht's da aus? Auf wen können wir am Samstag vielleicht sogar schon wieder hoffen?
Ja, es sieht leider nicht so gut aus. Ich hätte heute auch gehofft, dass ich für unseren Physio eine bessere Antwort kriege, als diese Geschichte habe. Höger wird ausfallen fürs Wochenende, definitiv. Aber die Hoffnung ist, dass er dann nächste Woche wieder dabei ist. Oh, das Gleiche ist dann nächste Woche auch bei Schnatterer wieder, dass er wieder mit reingeht. Willi Sommer ist die Chance, dass er zum Wochenende vielleicht im Kader sein kann. Jan war nur krank gewesen. Ich hoffe, dass er jetzt ganz normal wieder einsteigt, dass es da keine Probleme gibt. Gulke wird weiter ausfallen. Rossi Pall wird noch ausfallen. Mhm. Auf jeden Fall eine Woche. Die werden dann aber relativ zeitnah auch wieder zurückkommen. Dörfler, der braucht sicherlich noch mal ein bisschen was, weil der natürlich dann auch Nachholbedarf hat, weil er dann eigentlich die ganze Vorbereitung mehr oder weniger verletzt war. Mhm. Ja, und dann hoffen wir natürlich dazu, dass er uns der ein oder andere noch mal verstärkt, dass wir dann ja auch eine bessere Präsenz am Dortmund auf dem Platz haben, gegen Dortmund. Und aber zeitnah kommen die Jungs zurück, das ist das Gute, da wird jetzt keiner über einen längeren Zeitraum ausfallen.
Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort sozusagen oder gibt ein bisschen Hoffnung. Christian, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dich den Fragen gestellt hast. Ja, wir hoffen, wir sehen uns dann am Samstag um 14 Uhr.
Samstag 14 Uhr gegen BVB 2, richtig, alle schön ins Stadion kommen.
Und dir, Christian, einen schönen Abend.
Danke, Christian.
Ja, danke euch.
Okay, also.
Alles
ciao,
ciao. Danke, ciao. Tschüss, tschüss. Gut, das war Christian Neithardt, unser Trainer. Vielleicht noch kurz heute, wer am Mikrofon war. Das war zum einen der Nennert, der Max
und der Paul.
So, vielen Dank. Ja, wir sind wieder am nächsten dritten Dienstag im September. Dann live für euch zur Sendung. Die Sendung wird ja also live dabei. Die Sendung wird ja öfters wiederholt. Ihr könnt die auch immer bei bermudafunk.org hören oder bei uns bei doppelpass-svw.de. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend und macht's gut und bis Samstag.
Die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gib das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land. Und plötzlich war der Fußball in dunkler Mächte Hand. Ich scheiß auf euer Business, ich brüll's euch ins Gesicht. Denn unser Stadion wird eure Bühne nicht. Der Sport ist abgemeldet, es steht nur noch das Geld. Damit euer Event auf die Gewinnversprechen hält. Es stehen Emotionen, die werden ausgesperrt. Weil teure Business logen eure Kunden besser.
This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.